Wir sind bereits im 9. Saale und erschauen allda wieder unsere Rundtafel, auf welcher geschrieben steht: Du sollst nicht nach dem verlangen, was deines Nächsten ist, weder nach seinem Hause, nach seinem Ochsen, nach seinem Esel und nach seinem Grunde, noch nach allem dem, was auf demselben wächst. Wenn wir dieses Gebot betrachten, so müssen wir offenbar uns in die nämlichen Urteile verlieren und die nämliche Kritik durchmachen, die wir bereits im 7. Gebote kennengelernt haben, denn auch hier ist abermals vom Eigentum die Rede und dass man nach dem kein Verlangen haben soll, was der eine oder der andere sich nach außen hin rechtlich zueignete. Wer sollte da nicht sogleich wieder auf die Frage kommen und sagen: Wie konnte wohl dieses Gebot dem israelitischen Volk in der Wüste gegeben werden, wo da selbst doch niemand weder ein Haus, noch einen Ochsen, noch einen Esel, noch einen Grund und eine Saat auf demselben hatte? Man müsste sich dieses Eigentum bei dem israelitischen Volke gegenseitig nur eingebildet haben. Und da könnte es allenfalls heißen, wenn sich dein Nächster irgendetwas Ähnliches zu besitzen einbildet, so sollst du dir nicht auch einbilden, etwas Ähnliches oder gar die Einbildung deines Nächsten selbst dir als so eigentümlich einzubilden, als wäre sie im Ernste dein Eigentum. Oder als möchtest du sie wenigstens eigentümlich besitzen? Ich meine, es werden hier nicht viele kritische Urteile vonnöten sein, um das überaus Luftige eines solchen Gebotes auf den ersten Blick einzusehen. Ein Gebot muss ja alle Zeit nur zu irgendeiner Sicherung einer festen Realität da sein, an deren Verlust einem jeden etwas gelegen sein muss. Was aber ein Luftschlösserarchitekt gegen einen anderen Luftschlösserarchitekten verliert, so dieser sich im Ernste die gesetzwidrige Dreistigkeit nehmen sollte, seinem Gefährten ähnliche Luftschlösser zu bauen, ich meine, solch einen enormen Schaden abzuwägen, dazu würde wohl eine überaus feine, ja geradezu ätherisch geisterhafte Haarwaage vonnöten sein. Sollte auch nach der Meinung einer gewissen Sekte auf der Erde der Erzengel Michael mit dergleichen Instrumenten im Ernste zum Überflusse versehen sein, so bin ich aber doch fest überzeugt, ein so überaus zartfühlendes Gewicht, Maßinstrument fehlt ihm sicher. Ich zeigte aber hier solches nur an, um dadurch das völlig Nichtige eines rein eingebildeten Besitztums so klar als möglich vor die Augen zu stellen. Wenn sich die Sache aber also verhält, wozu dann ein solches Gebot, das durchaus keine Sicherung des Eigentums eines anderen im Schilde führen kann, wo niemand ein ähnliches Eigentum besitzt, nachdem man zufolge dieses Gebotes kein Verlangen tragen soll? Man wird aber hier einwenden und sagen: Der Herr hat das vorausgesehen. dass sich die Menschen mit der Zeit untereinander ein Eigentumsrecht schaffen werden. Und hat in dieser Hinsicht bei dieser Gelegenheit schon im Voraus ein Gebot erlassen, durch welches ein künftiges Eigentum der Menschen gesichert sein sollte. Und niemand ein gegenseitiges Recht habe, sich das Eigentum seines Nächsten auf was immer für eine Art zueignen zu dürfen. Das wäre ein schöner Schluss. Ich meine, man könnte der göttlichen Liebe und Weisheit nicht leichtlich eine größere Entehrung zufügen als durch ein solches Urteil. Der Herr, der es doch sicher vor allem einem jeden Menschen abraten wird, sich auf der Erde etwas anzueignen. Der Herr, vor dem jeder irdische Reichtum ein Greuel ist, sollte ein Gebot erlassen haben zum Behufe und zur Begünstigung der Habsucht, der Eigenliebe, des Wuchers und des Geizes, ein Gebot zur sicheren Erweckung des gegenseitigen Neides. Ich glaube, es wird ja nicht vonnöten sein, noch mehr Worte zu verlieren, denn das Widersinnige solch einer Exegese liegt zu offen vor jedermanns Augen, als dass es nötig wäre, ihn durch ein langes und breites darauf zu führen. Um aber die Sache doch auch für den Blindesten handgreiflich zu machen, frage ich einen jeden grundgelehrten Juristen, worauf gründet sich denn ursprünglich das Eigentumsrecht? Wer hat denn dem ersten Menschen das Eigentumsrecht einer Sache eingeräumt? Nehmen wir ein Dutzend Auswanderer in einem noch unbewohnten Erdstriche an. Sie finden ihn und siedeln sich dort an. Laut welcher Eigentums- und Besitzrechtsurkunde können sie sich denn eines solchen Landes als Eigentümer bemächtigen und sich dort als rechtmäßige Besitzer sesshaft machen? Ich weiß schon, was man hier sagen wird. Wer zuerst kommt, hat das Grundrecht. Gut, sage ich. Wer aber hat demnach von den 12 Auswanderern mehr oder weniger Recht auf das gefundene Land? Man wird sagen, streng genommen hat der erste Veranlasser zu der Auswanderung oder der allenfalls vom Verdeck eines Schiffes dieses Land zuerst erschaut hatte, mehr Recht. Gut. Was hat aber der Veranlasser vor den anderen voraus? Wären sie nicht mit ihm gezogen, so wäre er sicher auch daheim geblieben. Was hat denn der erste Erschauer vor den übrigen voraus, dass er vielleicht schärfere Augen als die anderen hat? Sollen dann dieses nur ihm zugutekommenden Vorzuges wegen die anderen benachteiligt sein? Das wäre doch etwas zu unbillig geurteilt. Also müssen doch sicher alle 12 ein gleiches Eigentumsrecht auf dieses vorgefundene Land haben. Was werden sie aber tun müssen, um ihr gleiches Besitztumsrecht auf dieses Land zu realisieren? Sie werden es teilen müssen, in 12 gleiche Teile. Wer aber sieht bei dieser Teilung nicht auf den ersten Wurf die kommenden Zwistigkeiten? Denn sicher wird der A zum B sagen, warum muss denn gerade ich diesen Teil des Landes in Besitz nehmen, der nach meiner Beurteilung offenbar schlechter ist als der deinige? Und der B wird aus demselben Grunde erwidern, ich sehe nicht ein, warum ich meinen Landteil gegen den deinigen vertauschen soll. Und so können wir unsere 12 Kolonisten 10 Jahre lang das Land teilen lassen, und wir werden es nicht erleben, dass die Teilung allen vollkommen recht sein wird. Wer denn aber diese 12 untereinander übereinkommen und das Land zu einem Gemeingute machen, kann da unter den 12 ein das Eigentum sicherndes Gebot erlassen werden? Kann einer dem anderen etwas wegnehmen, wenn das ganze Land allen gleich gehört und somit auch dessen Produkte, von denen ein jeder nach seinem Bedarf nehmen kann, ohne dem anderen dafür eine Rechnung zu legen? Man ersieht hier im ersten Falle, dass ursprünglich eine Eigentumsrechtsschaffung nicht leichtlich denkbar ist. Um zu sehen, dass solches wirklich der Fall ist, dürftet ihr nur auf die ersten Ansiedler gewisser Gegenden eures eigenen Landes hinblicken, zum Beispiel auf die sogenannten Herrenkloster Geistlichen, die gewisser Art die ersten Kolonisten einer Gegend waren. Wären sie mit der Teilung zurechtgekommen und hätten sie selbe als gut befunden, so würden sie sicher kein Gemeingut gebildet haben. Kurz und gut, wir können tun, was wir wollen. So können wir nirgends ein ursprüngliches Eigentumsrecht finden. Und wenn da jemand mit seinem Grundrecht kommt, da frage ich, ob man den Nachkömmling bei seinem Auftreten in der Welt entweder gleich töten oder ihn langsam verhungern lassen solle. Oder soll man ihn aus diesem Lande treiben oder ihn auf die Barmherzigkeit der Grundbesitzer anweisen, ihn daneben aber sogleich gegen diese mit dem neuesten Gebote belegen? Ich meine, da ließe sich doch wohl fragen, aus welchem Grunde ein solcher Nachkömmling gegen die Grundrechtbesitzer sogleich bei seinem ersten Auftreten, für das er nicht kann, zu einem Sündenbocke gemacht werden sollte, während die Ersten sich gegenseitig in dieser Art nie versündigen können. Welcher Jurist kann mir wohl ein solches Benehmen als rechtskräftig beweisen? Ich meine, man müsste hier nur einen Satan zum Advokaten machen, der solches zu erweisen imstande wäre. Denn einem jeden nur einigermaßen recht und billig denkenden Menschen dürfte ein solcher Rechtsbeweis unmöglich sein. Ich sehe aber schon, man wird sagen, bei den ersten Kolonisierungen eines Landes kann zwischen den Kolonisten freilich kein wechselseitiges Eigentumsrecht statthaben, besonders wenn sie sich untereinander einvernehmlich für das Gemeingut ausgeglichen haben. aber zwischen Kolonisationen, welche die ersten Staatenbildungen sind, tritt doch sicher das Eigentumsrecht ein, sobald sie sich gegenseitig als bestehend festgestellt haben. Gut, sage ich. Ist das der Fall, so muss sich eine jede Kolonie mit einem ursprünglichen Eigentumsrechte ausweisen. Wie aber kann sie das, nachdem sie nur ein Nutzungsrecht vom Herrn aus hat, aber kein Besitzrecht? Das Nutzungsrecht hat seine Urkunde in dem Magen und auf der Haut. Wo aber spricht sich das Besitzrecht aus? Besonders, wenn man erwägt, dass ein jeder Mensch, sei er einheimisch oder ein Fremdling, in seinem Magen und auf seiner Haut dieselbe göttliche, vollgültige Nutzungsrechtsurkunde mit sich bringt, wie sie der Einheimische hat. Wenn man sagt, das Besitzrecht hat seinen Grund ursprünglich im Nutzungsrechte, so hebt dieser Satz sicher jedes spezielle Besitztum auf, weil jeder das gleiche Nutzungsrecht hat. Kehrt man aber die Sache um und sagt, das Besitzrecht verschafft einem erst das Nutzungsrecht, da kann man dagegen nichts anderes sagen als das alte Rechtswort potiorius, was mit anderen Worten so viel sagen will als schlage so viel Nutzungsrechtsbesitzende tot, dass du dir allein einen Strich Landes durch die Gewalt deiner Faust völlig zueignen kannst. Sollte etwa noch einigen fremden Nutzungsrechtsbesitzern der Appetit kommen, dir dein erkämpftes Besitztum laut ihres göttlichen Nutzungsrechtes streitig zu machen, so schlage sie alle tot oder setze sie wenigstens im besseren Falle als steuerpflichtige Untertanen ein, damit sie in deinem erkämpften Besitztume im Schweiße ihres Angesichtes für dich arbeiten und du ihnen dann ihr Nutzungsrecht nach deinem Wohlgefallen bemessen kannst. Wer kann von göttlicher Seite betrachtet den Krieg rechtfertigen? Was ist er? Nichts als ein grausamster Gewaltstreich, das Nutzungsrecht den Menschen zu nehmen und dafür ein Besitzrecht gewaltsam einzuführen. Das heißt, das göttliche Recht zu vertilgen und an dessen Stelle ein höllisches einzuführen. Wer könnte demnach wohl von Gott aus ein Gesetz erwarten, welches das Ursprüngliche in jedermanns Wesen sich deutlich beurkundende göttliche Nutzungsrechtsgesetz aufheben und an dessen Stelle mit göttlicher Macht und Autorität ein höllisches Besitztumsgesetz rechtskräftigen sollte? Ich meine, das Widersinnige dieser Behauptung ist für einen Einzelblinden sogar sonnenhell und klar ersichtlich und mit behandschuhten Händen zu ergreifen. Daraus geht aber hervor, dass dieses Gesetz sicher eine andere Bedeutung haben muss als es sie Menschen darstellen, wo es nur das Besitztum sichert. Als göttliches Gesetz muss es ja auch in allen Himmeln aus der Tiefe der göttlichen Ordnung gültig sein. Wo aber besitzt jemand im Himmel Häuser, Ochsen, Esel und Äcker? Im Himmel sind lauter Nutzungsrechtige und der Herr allein besitzungsrechtig. Wir wollen daher sogleich zu der rechten Bedeutung dieses Gesetzes übergehen.